Ich begrüße ganz herzlich zum Gottesdienst mit strahlendem Sonnenschein. Der Wochenspruch für die neue Woche heißt: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Schöner kann man eine Woche eigentlich fast nicht beginnen, gell? Wir singen gemeinsam, ich sage es für unsere Gottesdienstbesucher im Nebenraum, das Lied Nummer 36 im Liederbuch. Und für Sie habe ich es auf der Folie. Dann können Sie damit singen. Nummer 36. Und ich erinnere noch mal dran, bitte nur mit Mundschutz singen. Als Schriftlesung habe ich Verse aus Lukas 9, Vers 57 bis 62 gewählt. Und als sie, also die Jünger und Jesus, auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wir singen miteinander das Lied Nummer 12. Nummer 12 im Buch. Und wo habe ich jetzt? Ah, da. O Gott, dir sei Ehre. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir so, dass wir heute Morgen wieder Gemeinschaft miteinander haben dürfen und mit dir. Dass wir uns so frei versammeln dürfen, um über dein Wort miteinander nachzudenken. Dank sei dir, Herr Jesus, dass das möglich ist. Und wir wollen dich jetzt auch bitten, dass du durch dein Wort zu uns redest. Du hast es uns gegeben zur Stärkung, zur Ermutigung, zur Ermahnung. Und wir wollen so gerne dir ähnlich werden. Bitte gib du die Gnade dazu. Amen. Verschiedene Zeitungen und Zeitschriften haben eine Umfrage gestartet unter den Deutschen. Welches ist der unbeliebteste Beruf? Was denken Sie? Was ist der unbeliebteste Beruf bei den Deutschen? Steuereinnehmer? Es geht schon in die richtige Richtung. Gerichtsvollzieher ist sicher auch nicht sehr beliebt. Da haben Sie recht. Bitte? Richter? Politiker, also Sie haben gar nicht Unrecht. Also egal, welche Zeitung oder Zeitschrift oder welches Institut diese Umfrage durchgeführt hat, das Ergebnis war immer dasselbe. Der unbeliebteste Beruf ist der des Versicherungsvertreters. Ich hoffe, jetzt sitzt keiner hier. Das wäre jetzt natürlich ganz fatal. Aber es ist tatsächlich so, er wird als unlauter angesehen. Da soll man irgendeine Versicherung abschließen, die man eigentlich gar nicht braucht. Und hinterher dämmert es einem erst, dass man es eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Also dahinter variieren dann die Plätze. Da sind dann tatsächlich zum Beispiel die Politiker drunter, die Fernfahrer, Landwirte, Grundschullehrer, Reinigungskräfte, Bankkaufmänner und Frauen, Journalisten, Restaurant, Facharbeiter oder Fachmänner, Polizisten, also Hilfspolizisten und Politessen, so muss man sagen. Im Gegenteil dazu, die geachtetsten Berufe, die auch in unserer heutigen Zeit ja als systemrelevant angesehen werden, Erzieher, Feuerwehr, Krankenpfleger und Krankenschwestern, Altenpfleger, Ärzte. In unserem Bibeltext, da geht es heute um einen Beruf, der mit Sicherheit bei einer Umfrage zur Zeit Jesu noch einen Platz hinter den Versicherungsvertretern bekommen hätte. Das ist der Beruf des Zöllners. Wer diesen Beruf ausübt oder ausübte, der war bei seinen Landsleuten garantiert unten durch und verachtet. Und trotzdem fanden sich immer genug Leute, die bereit waren, diesen Job zu machen. Also immerhin hat man ganz gut verdient dabei, ne? Ich möchte mit Ihnen Text lesen aus Markus 2, Vers 13 bis 17. Markus 2, Vers 13 bis 17, das ist die Berufung des Levi. Da ging er wieder an den See hinaus und die ganze Menge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, an der Zollstätte sitzen. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es geschah, als er in dessen Haus zu Tisch saß, dass auch viele Zöllner und Sünder sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch setzten, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Die Berufung des Levi wird ausführlicher berichtet als die der anderen Jünger. Gründe dafür könnten sein, dass Levi später ein berühmter Apostel wurde. Er wird ja auch Matthäus genannt und ist der Verfasser des Matthäusevangeliums. Seine Berufungsgeschichte steht aber stellvertretend auch für die einer ganzen Reihe von Zöllnern, die Jesus nachfolgten. Der älteste Träger dieses Namens, Levi, war ja der dritte Sohn von Jakob und Lea. Das können Sie nachlesen in 1. Mose 29, Vers 34. Der Stammvater der Leviten und damit auch der Stammvater Moses. Ausleger meinen, dass es auch nicht ausgeschlossen sei, dass dieser Levi auch aus dem Stamm Levi stammte. Aber mit Sicherheit wissen wir das nicht. Wie Levi so tief hatte sinken können, ausgerechnet eine Zöllnerkarriere anzutreten. Der Berufsstand der Zöllner war im Volk geächtet. Zöllner waren ausgestoßen und verhasst und sie wurden sogar auf dieselbe Stufe gestellt mit Samaritern, Aussätzigen, Prostituierten und Sündern. Also da weiß man doch, was man ist, gell? Was war denn das Verachtenswerte an diesem Berufsstand? Zöllner galten als klassische Kollaborateure, die mit der verhassten Besatzungsmacht den Römern unter einer Decke steckten, mit ihnen zusammenarbeiteten, zum Nachteil der eigenen Landsleute. Und das Nächste auch, dass das damalige römische Zollwesen privatwirtschaftlich organisiert war. Also das heißt, Zöllner waren Unternehmen, die haben sich das Recht, in einem bestimmten Gebiet Abgaben zu erheben, von den Römern erkauft oder gepachtet, ersteigert, sagt Flavius Josephus. Das hieß natürlich, sie mussten zusehen, dass sie nicht nur kostendeckend arbeiteten, sondern dass sie sozusagen auch Gewinn erwirtschafteten. Und dadurch pressten sie von den vorübergehenden Passanten mehr Geld ab, als eigentlich erlaubt war. Daher waren die Zöllner das Symbol für Unehrlichkeit, Willkür und Habsucht. Weil sie reich sein wollten, da waren sie auch bereit, das eigene Volk und ihren Glauben und das Vaterland zu verraten. Und Levi hatte es in seinem Beruf zu einem ansehnlichen Wohlstand gebracht. Ich denke, er profitierte auch von der optimalen Lage seiner Zollstation. Also zum einen war Kapernaum, wo er ja wohnte, ein Fischerdorf und schon der Einzug von Abgaben für den Fischtransport muss sich wirklich gelohnt haben. Vor allem aber die Nähe zur wirtschaftlich wichtigen Uferstraße war sicher auch dafür ein Grund. Die Uferstraße war eine Nebenstraße der weltberühmten Via Maris, also Weg am Meer, heißt es übersetzt. Das war zur damaligen Zeit die bedeutendste Verkehrsader. Und sie hatte Anschluss an die Seitenstraße, die ja bis nach China und Indien führte. Also das war schon beachtlich. Und außerdem verlief nur 3 bis 4 Kilometer weiter bei der Jordanmündung die Grenze zwischen der Tetrarchie des Herodes Philippus und Herodes Antipas. Also da konnte er nochmal ganz tüchtig abkassieren. Wer diesen Zollposten besaß, der war sicher ein gemachter Mann. Vielleicht ist er auch darum beneidet worden. Und so einen Posten gab man nicht so einfach auf. So eine Chance, sagt man doch heute, kriegt man nur einmal im Leben, gell? Und dann kam es plötzlich von einem auf den anderen Augenblick ganz anders. Und es beginnt damit, dass wir lesen, Jesus war in Kapernaum. Wir erfahren, wie er in einem Haus einen Gelähmten heilt, nicht nur körperlich, sondern er macht auch seine Seele gesund, gell? Dir sind deine Sünden vergeben. Und jetzt lesen wir im Text, dass Jesus wieder hinaus will an den See. Jesus will hinaus zu den Menschen, die auf ihn warten und deren Not er sieht. Und da macht er es ganz anders als die Rabbiner und die Pharisäer zur damaligen Zeit, die in der Abgeschiedenheit warteten, bis dann die religiöse Elite zu ihnen kam. Die Menschen waren durch Jesus angezogen und sie strömten herbei. Was sie dabei anzog, waren seine Worte, war seine Lehre. Sie spürten, dass er anders predigte als ihre religiösen Lehrer, als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das schürte ja auch der Neid, gell? Jesus predigte vom Himmelreich. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das lesen wir in Markus 1, Vers 15. Die Menschen hatten Sehnsucht nach dem Reich Gottes und warteten auch sehnsüchtig auf den Messias. Die Messias-Erwartung war in dieser Zeit so hoch wie kaum mal. Hat natürlich auch was mit der Besatzung der Römer zu tun. Die Menschen spürten, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hatte. Er selbst ist das Evangelium in Person. Die Menschen brauchten ihn, um gerettet zu werden. Und Jesus hatte diese brennende Retterliebe und darum ging er immer dorthin, wo er die Menschen fand. Weil er wollte, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zur Zeit des Propheten Hesekiel, da übte Gott harte Kritik an den damaligen Führern Israels. Er sagte zu ihnen, die Herde Gottes ist euch doch völlig egal. Ihr sorgt euch weder um das Kranke noch um das Schwache, noch sucht ihr das Verlorene. Ihr interessiert euch ja nur für euch selbst. Und jetzt war Jesus da, der das verwirklichte, was sein Vater durch Hesekiel versprochen hatte. Ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Und genau das tat Jesus. Er suchte die Menschen, die ihn brauchten. Und so lesen wir Markus 2, Vers 1. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphäus, an der Zollstation sitzen. Jesus sieht Levi, den verachteten Zöllner, an seiner Zollstation. Markus betont, dass Jesus von einer großen Menschenmenge umgeben war, aber er sieht Levi. Also wenn ich im Getümmel bin, dann nehme ich oftmals nicht mehr einzelne Menschen wahr. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Und Jesus sieht Levi. Jede Person ist ein einzigartiges Wesen, nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und jeder von ihnen liebt er. Genauso, als ob er der einzige Mensch auf der Erde wäre. Das hat ja ein Ausleger mal gesagt. Und wenn du nur der Einzige bist auf der Erde, Gott hätte auch seinen Sohn nur für dich gegeben. Jede Person ist jemand, für den Jesus starb, um sie zu retten. Er liebt und er sieht selbst diejenigen, die ihn nicht kennen oder auch die, die ihn zurückgewiesen haben. Jesus liebt sie trotzdem, darum ist er ja gekommen. Jesus liebt trotz zurückgewiesener Liebe. Er als der gute Hirte streckt sich nach den einzelnen Verlorenen aus. Das bringt er auch im Gleichnis vom guten Hirten zum Ausdruck, der die 99 alleine lässt, nur um das eine zu suchen. Also mein Bruder hat früher mal immer so flapsig gesagt, ein bisschen Verluste gibt's immer. Aber bei Jesus nicht. Ihn schmerzt der kleine Verlust. Deshalb macht er sich auf die Suche. Und das ist doch auch tröstlich. Ihn schmerzt der kleine Verlust. Deshalb gibt er auch uns nicht auf, die wir ihm immer wieder davonlaufen. Und so sieht Jesus in Levi nicht nur den Abzocker und den Betrüger, sondern er sieht in sein sehnsüchtiges Herz. Seine Fragen, seine Unruhe, alles liegt offen vor ihm. Und ich denke, letztlich sieht er Levi auch schon vom Ziel her. Das ist ja das Wunderbare, wir sehen immer nur den Augenblick, wie der Mensch jetzt ist. Aber Jesus sieht uns schon vom Ziel her, wie wir einmal sein werden, wenn wir uns ihm anvertrauen auch. Als der zukünftige Verfasser des Matthäus-Evangeliums, Levi oder Matthäus, einer der 12 Apostel. In 3 Evangelien wird uns die Berufungsgeschichte von Levi berichtet und ganz besonders ist die in Matthäus, logisch. Und als Jesus von dort wegging, berichtet Matthäus, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus und er sprach zu ihm, folge mir nach und er stand auf und folgte ihm. Dr. Gerhard Meyer sagt dazu, dass da steht, Levi sei nur Matthäus genannt worden. Also es war wie ein Beiname. Als Matthäus wurde er im Jüngerkreis bekannt und unter dem Namen Matthäus schrieb er das auch über sich selbst. In Matthäus 9 beschreibt Levi seine eigene Lebenswende. In der Apostelliste in Matthäus 10, Vers 3, da schreibt er ausdrücklich über sich selber Matthäus, der Zöllner. Der Einzige, der mit einer Berufsbezeichnung genannt wird, ist Matthäus selbst in dieser Apostelliste. Und damit schönt er nichts aus seinem Leben, sondern er nimmt seine Leser mit hinein in die Schlüsselstunde seiner eigenen Biografie. Auf dem Weg zum See, da sieht Jesus Levi also an der Zollstation sitzen und spricht zu ihm. Nur 3 Worte, folge mir nach. Und Levi? Wir lesen nicht, dass er lange überlegt hat, sondern er stand auf und folgte Jesus nach. Als Beobachter weiß man gar nicht, worüber man sich jetzt mehr wundern soll. Darüber, dass Jesus ausgerechnet einen Zöllner in seine Mannschaft beruft oder dass dieser Mann mit zweifelhaftem Ruf alles aufgibt, woran er bisher seine Existenz gehängt hat, um fortwährend sein Leben an Jesus zu hängen. Das Erste, bedingungslos mitgehen. Bedingungslos mitgehen. Für viele Ausleger ist es ein Rätsel, warum Levi scheinbar ohne ein Wort zu sagen so schnell auf den Ruf Jesu reagiert und damit die Zollstation und sein bisheriges Leben verlässt. Wir können darüber nur mutmaßen. Es könnte sein, dass Levi und Jesus sich schon vor dieser Situation an der Zollstation begegnet sind. Jesus war öfter in Kapernaum, Entschuldigung. Jesus, wir lesen es ja auch, hat dort auch die Schwiegermutter des Petrus geheilt. Die Situation mit dem Gichtbrüchigen habe ich ja schon erwähnt. Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus lebten ebenfalls dort in Kapernaum. Und als Jesus diese vier Männer in seine Nachfolge rief, da hatten sie ja ebenfalls schon eine Vorgeschichte mit Jesus. Die können Sie nachlesen in Johannes Kapitel 1. Und vielleicht war Levi innerlich schon vorbereitet. Wichtig scheint allerdings nur das eine, wie Levi auf die Aufforderung Jesu reagiert. Folge mir nach. Levi muss sehr klar gewesen sein, dass er in diesem Augenblick, dass dieser Augenblick über sein ganzes zukünftiges Leben entscheiden würde. Es ging um nichts weniger als alles. Entweder im alten Leben sitzen bleiben ohne Jesus oder aufstehen und mitgehen in ein neues Leben mit Jesus. Es gibt keine dritte Möglichkeit, auch für uns nicht. Also so ein bisschen Glauben ist eben nicht möglich. Und ich denke, was Wohlstand heißt, das können wir Levi sehr gut nachempfinden. Wir hier im Westen haben ja eine ungeheure Fülle, mehr als wir eigentlich verkraften und mehr als uns gut tut. Wenn Jesus zu uns spricht, folge mir nach. Wie reagieren wir? Lukas beschreibt dazu, und Levi verließ alles, also er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Jesus verlangt ja nicht von jedem, dass er wie Levi alles aufgibt, Beruf, Familie, Freunde, Besitz. Er verlangt auch nicht von jedem von uns, dass er jetzt zum Wanderprediger oder zum Missionar wird. Aber er fragt auch jeden von uns, bist du bereit, dein selbstbestimmtes und altes Leben aufzugeben und mir nachzufolgen, egal wo ich dich hinführe? Einmal kommt der Zeitpunkt in unserem Leben, wo wir uns für oder gegen Jesus entscheiden müssen. Ganz gleich, wie lange oder wie gut wir ihn bisher gekannt haben. Levis Entscheidung ist glasklar und eindeutig und unmissverständlich. Er stand auf, er verließ alles und folgte ihm nach. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne noch ein Lied singen. Im Buch 290. 290. Noch ein zweites, bedingungslos eingestehen. Das wäre in unserer heutigen Zeit gar nicht möglich, wo jeder so viel Wert auf Privatsphäre legt. Aber zur Zeit Jesu durfte man bei Gastmählern zuschauen. Die Häuser waren häufig so konzipiert, dass das Esszimmer zur Straße hin war und offen war und nur mit Vorhängen, also sozusagen ein bisschen abgeschirmt. Und es war erlaubt, dass Passanten von außen durch die Vorhänge durchsehen durften und sich dann auch über die Anwesenden unterhalten konnten. Also undenkbar, gell? Und da war dann gleich die Frage, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Das war die verständnislose Frage der Pharisäer an die Jünger, also Zöllner und Sünder. Sie sehen, das wird immer in Verbindung gebraucht. Das war eine feststehende Redewendung im jüdischen Sprachgebrauch. Die Zöllner, die Gesetz, die Ruchlosen, die dadurch sogar vom Gottesdienst ausgeschlossen wurden. Mit diesem Abscham, da gab man sich nun wirklich nicht ab. Das Verhalten der Pharisäer zeigt uns allerdings, dass sie das Wesen der Sünde gar nicht begriffen hatten. Dass sie genauso Sündenvergebung brauchten wie die Zöllner und Sünder. Sie hielten sich für moralisch unantastbar und darum auch für gerecht. Selbstgerechtigkeit. Das war aber nicht immer so. Von ihrer Geschichte her waren die Pharisäer sowas wie eine jüdische Bekenntnisbewegung. Pharisäer, vom hebräischen Wort Perushim abgeleitet, die Abgesonderten. Ihr Ursprung geht wahrscheinlich auf die Zeit des Makkabäeraufstandes zurück. Die Makkabäer, das ist ja die Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Die Makkabäer lehnten sich ganz massiv gegen die heidnische Religionspolitik der damaligen Besatzungsmächte auf, nämlich der griechisch-syrischen Könige, deren Ziel es war, das Judentum auszumerzen und es gegen die griechische Religion, den Hellenismus, zu ersetzen. Viele Theologen passten sich damals dem Zeitgeist an. Kommt Ihnen das bekannt vor? Die Abgesonderten allerdings, die zur Gruppe der Chassidim gehörten, die gibt es heute noch. Das ist sozusagen auch ein bisschen die charismatische Bewegung im Judentum. Chassidim heißt auch die Frommen. Zu denen gehörten sie damals an. Sie unterstützten die Makkabäer mutig in ihrem Aufstand. Später traten sie dann sogar zu den Makkabäern in Opposition, als diese im Begriff waren, ihre klare Linie zu verlieren und sich sogar das hohe Priesteramt anmaßten, das ja nur den Nachfahren Aarons zustand. Das Ganze gipfelte darin, dass der Makkabäerkönig Alexander Jannai anlässlich eines Gastmahls 800 Pharisäer kreuzigen ließ. Auf seinem Sterbebett, da riet König Jannai seiner Frau allerdings, sich mit den Pharisäern auszusöhnen. Das war in etwa 76 vor Christus. Und seitdem waren die Pharisäer die herrschende Partei im Judentum. Sie eiferten für Gott und für sein Gesetz, weil sie es liebten. Und sie hatten eine brennende, sehnsüchtige Messias-Erwartung. Bei vielen Pharisäern entstand aber mit der Zeit eine Art Rechtgläubigkeit. Sie nahmen es sehr genau mit den Gesetzen Gottes. Sie waren sehr moralisch und eiferten für Gott. Und wegen ihres in ihren Augen einwandfreien moralischen Verhaltens, da dachten sie, dass sie keinen Erlöser brauchten. Sie taten so, als seien sie schon erlöst oder sie könnten sich selbst erlösen. Rechtgläubigkeit, bei der auf der ersten Silbe ein Akzent liegt, ist Sünde. Ich bin schon recht. Der Akzent sollte auf der zweiten Silbe liegen. Pharisäer haben Gott gegenüber Recht und darum brauchen sie nicht mehr die Rechtfertigung aus Glauben. Pharisäer haben auch den Menschen gegenüber Recht. Und das ist auch gefährlich, denn dann messen sie ihr eigenes Verhalten an dem Verhalten und der Frömmigkeit der anderen. Sie selbst sind der Maßstab. Da habe ich mal eine Geschichte gelesen von einer Gräfin, die hat ganz zurückgezogen gelebt mit nur einer Angestellten. Und Nichts war ihnen fromm genug und deshalb haben sie sozusagen ihre eigene Religionsgemeinschaft aufgemacht, haben ganz für sich zurückgezogen gelebt. Und dann wurden sie mal gefragt von dem Pfarrer der Gemeinde, ob sie denn jetzt denken, dass sie erlöst und gerettet wären. Und dann sagte die Gräfin zum Pfarrer: Herr Pfarrer, bei meiner Angestellten bin ich mir da nicht so sicher. Also wissen Sie, solche Formen kann das dann auch annehmen. Die größere Liebe ist die, auch Unrecht haben zu können. Und das fällt uns erleuchteten Frommen manchmal unglaublich schwer. Dass wir bei unserer Rechthaberei uns dann auch noch, also immer auch noch auf die Bibel berufen, so wie es die Pharisäer damals taten, es steht geschrieben. Ist ja richtig, gell? Das macht aber die Sache oft nicht besser, sondern noch schlimmer. Wissen Sie, man kann mit Bibelzitaten und mit der Bibel Menschen auch totschlagen. So hat Michael Kotsch geschrieben: Pharisäer, das ist beachtlich, wissen nie, dass sie es sind. Sobald sie es aber erkannt haben, sind sie es nicht mehr. Ich lese es nochmal, weil ich es wirklich gut fand. Pharisäer wissen nie, dass sie es sind. Sobald sie es aber erkannt haben, sind sie es nicht mehr. Die meisten Pharisäer lehnten Jesus als den Messias ab. Wohlgemerkt nicht alle, gell? Manche haben ja in Jesus auch den Messias erkannt. Nikodemus zum Beispiel. Aber für die meisten passte Jesus als Messias nicht in ihr Bild, denn sie waren der Meinung, dass der Messias die ungerechten Fürsten zermalmen müsse und Jerusalem von den Heidenvölkern, also den Römern, reinigen. Er sollte die Ungerechten und die Sünder aufs Härteste bestrafen und sich ein heiliges Volk bilden. Und mit dieser Vorstellung vom Messias Israels, da passte Jesus natürlich gar nicht dazu, wenn er sich mit Zöllnern und Sündern an den Tisch setzte. Und Jesus sagt was Bemerkenswertes: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Also Jesus beschönigt nichts. Merken Sie das? Jesus beschönigt nicht die Schuld der Zöllner und Sünder. Sie sind die Kranken, die Hilfe brauchen. Und die Krankheit, von der Jesus hier spricht, ist die Krankheit zum Tode. So hat es Sören Kierkegaard in einem seiner Bücher ausgedrückt. Und diese Krankheit zeigt sich in der Verzweiflung und der Hoffnungslosigkeit der Menschen. Und dahinter steckt die Gottesferne der Menschen, die Sünde, die Rebellion des Menschen gegen Gott, sein Wollen wie Gott, sich nicht von ihm bestimmen lassen müssen. Die Sünde aber trennt von Gott. Und jetzt sagt Jesus damit, dass er der Arzt ist. So hat sich Gott schon selbst in 2. Mose 15, Vers 26 bezeichnet: Ich bin der Herr, dein Arzt. Und Jesus sagt in Vers 17 jetzt von sich, dass er der Arzt ist, den die Menschen brauchen, um von der Sündenkrankheit heil werden zu können. Und wenn wir da lesen, Levi verließ alles und folgte Jesus nach, dann steckt da auch dahinter, dass Levi zu einer gesunden Selbsteinschätzung über sich selbst gekommen ist. Er hat Jesus Recht gegeben. Er gehörte zu diesen Kranken, die Hilfe nötig hatten. Der Unterschied zwischen den Pharisäern und Levi bestand darin, dass Levi sich zu seiner Sünde und zu seiner Verlorenheit stellte und die Pharisäer nicht. Wenn Jesus sich nicht zu seiner Sündhaftigkeit und Bedürftigkeit gestellt hätte, dann hätte Jesus ihn auch nicht rufen können. Das heißt auch für unser Leben, wir müssen Jesus Recht geben. Denn entweder hat Jesus Recht mit dem, was er über unser Leben sagt, oder unsere moralische Empörung. Ich bin schon recht. Ich bin auf eine Begebenheit gestoßen von dem alten Fritz. Der Preußenkönig Friedrich II., auch der alte Fritz genannt, besuchte ein Gefängnis. Er unterhielt sich mit den Strafgefangenen und erkundigte sich nach ihren Taten und ihrer richterlichen Beurteilung. Der große König, der in seinem schlichten blauen Rock mit jedem Strafgefangenen persönlich sprach, musste zu seinem Erstaunen feststellen, dass alle Insassen des Gefängnisses unschuldig waren. Der eine sagte, er sei verleumdet worden, der andere wollte einem Irrtum zum Opfer gefallen sein. Weitere stellten sich als Opfer ungerechter Richter hin. Der König hörte jedem gelassen zu. Dann aber kam er an einen Mann, der den Kopf schwer hängen ließ. Auf die Frage, warum er so bedrückt sei, antwortete dieser: Majestät, ich bin ein Schuft. Es fing damit an, dass ich die Schule schwänzte. Später habe ich mich vor regelmäßiger Arbeit gedrückt. Ich war der reinste Liederjan. Mein Leben ist verpfuscht. Ach, wenn ich doch alles wieder gut machen könnte. Der Preußenkönig sagte zu diesem reuigen Sünder: Er ist der einzige Lump unter lauter anständigen Leuten hier. Schere er sich fort, damit er die anderen nicht noch durch ihn verdirbt. Und von den anderen sagte aber der alte Fritz: Die Burschen können ruhig noch weiter brummen. Sie kennen keine Scham und haben kein Schuldgefühl. Sie lügen und sind selbstgerecht. Also wir kennen die Diagnose, die Jesus bei uns feststellt. Wir sind sündenkrank und wir brauchen den Arzt Jesus, der uns allein durch seine Vergebung von den Wunden heilen kann, die die Sünde uns geschlagen hat. Ohne Vergebung unserer Schuld haben wir keine Chance bei Gott. So hat einer gesagt, unsere Selbstgerechtigkeit bringt uns direkt in die Hölle. Darum lassen wir das. Wenden wir uns Jesus zu, der uns heilen will. Jesus selbst erzählt ja auch die Geschichte über einen Pharisäer und einen Zöllner in Lukas 18. Der Pharisäer, der vorne steht. Der Zöllner, der mit gesenktem Kopf hinten steht. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten. Und der Zöllner selbst sagt nur: Gott sei mir Sünder gnädig. Dieses Gebet bringt uns in den Himmel. Gott sei mir Sünder gnädig. Ist eigentlich ganz einfach und doch so schwer. Denn wer will denn eingestehen, dass er unheilbar krank ist? Noch das Dritte: bedingungslos nach anderen sehen. Nach seiner Bekehrung macht Levi ein großes Mahl. In erster Linie war es ein Mahl für Jesus. Mit dem wollte Levi auch dokumentieren, dass er in Jesus den Messias sah und ihm nachfolgen wollte. Und dann lesen wir: Viele Zöllner und Sünder setzten sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Hat Levi dieses Mahl für Jesus vielleicht auch mit einem Abschiedsmahl sozusagen als Abschiedsfeier aus seinem alten Leben verbunden? Dass hier von vielen Zöllnern und Sündern geschrieben ist, das ist in Grenznähe eigentlich nicht verwunderlich. Aber erstaunlich ist es, dass von vielen die Rede ist, die Jesus nachfolgten. Jesus hat mit seiner Botschaft offene Türen bei ihnen eingerannt. Wir lesen zum Beispiel in Lukas 7, das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht, hier steht es wörtlich, gaben Gott Recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Das war eine Bußtaufe. Da haben sie öffentlich bekannt: Ich bin ein Sünder. Ich will umkehren. Und Lukas 15, Vers 1, da lesen wir auch nochmal: Es pflegten sich ihm aber viele Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Endlich war da einer, der sie verstand, der sie nicht nur verachtete trotz ihres Lebensstils. Endlich war da einer, der sehr klare Worte für ihre Lebenssituation fand. Sie waren Kranke und Sünder, aber gleichzeitig tat er ihnen eine Tür auf, wie ihr Leben wieder in Ordnung bringen konnte. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Genauso entschieden, wie Levi seine Zollstation verlassen hat, öffnet er jetzt sein Haus. Er nutzte die Gelegenheit, damit Menschen wie seinesgleichen die Chance bekamen, Jesus kennenzulernen. So wie Jesus ihn angesehen hatte, so sieht Jesus jetzt auch seine Mitmenschen, seine ehemaligen Kollegen mit den Augen Jesu. Er sieht sie als Menschen, die Jesus genauso dringend brauchten wie sie oder wie er. Und da bin ich noch auf eine rührende Geschichte gestoßen von einem Vater in Schottland. Er hatte Streit mit seinem Sohn, der lief im Zorn weg. Und der Vater wartete lange auf seine Rückkehr. Er wartete und wartete, aber der Sohn kam nicht zurück und vor lauter Sehnsucht setzte der Vater eine Anzeige in die Zeitung. Lieber John, alles ist vergeben, ich liebe dich und bitte dich am Samstag um 12 Uhr zur Rathaustreppe zu kommen. Dein Vater. Und als sich der Vater zu diesem Termin dem Rathaus näherte, da war dort großer Betrieb. 23 Johns warteten an der Treppe des Rathauses, hoffnungsvoll auf ihren Vater, der ihnen vergeben hatte. Unser Vater im Himmel sucht nicht nur den einen John, sondern er sucht sie alle. Deshalb hat er seine große Suchanzeige in der Bibel verfasst. Eine einzige Suchanzeige. Alle können und sollen diese Suchanzeige lesen, damit die kranken Herzen heil werden können. Damit verlorene Menschen, die auf dem Weg in die ewige Verdammnis sind, gerettet werden. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, für diesen langen und ausführlichen Liebesbrief und die Suchanzeige. Und wir wollen doch lernen, sie ganz gründlich zu lesen. Und wir möchten dich bitten, dass du uns ein brennendes Herz gibst für die Menschen um uns herum. Dass es uns ein Anliegen wird, dass auch sie den Weg nach Hause zum Vater finden können. Und hilf uns doch, dass wir auch aus dem Leben Levis lernen, alles zu verlassen, um dir nachzufolgen, uns nicht mehr an Dinge zu hängen, die uns dazu verleiten, nur mit halbem Herzen dir nachzufolgen. Wir danken dir, dass du uns gerufen hast und wir wollen dir Antwort geben. Wir möchten unser Leben dir weihen. Und Herr Jesus, wir wollen die Menschen nicht vergessen, die heute mit dem Tod ringen, deren Existenz heute auf dem Spiel steht, die in Angst leben, die von den Sorgen erdrückt werden, die in Trauer sind. Bitte komm du zu ihnen, denn du siehst jeden ganz persönlich. Und wir bitten dich, dass du ihnen deine Hilfe und deinen Trost zuteil werden lässt. Und du weißt auch um diese schrecklichen Waldbrände in den USA. Du weißt um die hohen Corona-Zahlen in Ländern, die nicht so ein gutes Gesundheitssystem haben wie wir. Wir bitten dich auch für alle Länder, wo politische Krisen herrschen, wie in Belarus. Bitte erbarm du dich und lehr uns auch das eine, das nicht selbstverständlich ist, was wir haben. Und jetzt wollen wir doch auch noch mit den Worten beten, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt singen wir noch das Lied 248. Also, der Gemeinde ist noch bekannt zu geben. Herzliche Einladung zum Gottesdienst nächste Woche mit Pfarrer Putschki. Wir bitten für die auswärtigen Gottesdienstbesucher um Anmeldung. Ja. Dann gibt es heute am Empfang einen neuen Gottesdienstzettel, den Sie mitnehmen können für die kommende Zeit. Und da ist der 11. Oktober der erste Termin, der draufsteht. Bitte nicht erschrecken, das ist eben schon der Zettel für die Zukunft. Nächste Woche ist Gottesdienst, dann entfällt es einmal, aber dann ist nochmal Gottesdienst. Das sagen wir Ihnen dann aber auch nochmals nächste Mal. Und jetzt bitten wir noch um den Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und